Wir kommen zur Predigt. Bevor wir starten, ich brauche am Anfang der Predigt, also nicht die ganze Predigt, wie schon so häufig, zwei Freiwillige. Ich brauche jemanden, der leicht ist und ich brauche jemanden, der stark ist. Ja, zwei. Einen leichten, einen starken. Gut, der erste kommt, der muss jetzt sagen, ob er leicht oder stark ist. Gut, ihr müsst euch einigen dann. Kommt nach oben. Ich sage euch dann, ist kleiner Einstieg und dann seid direkt ihr dran. Was wünschst du dir? Wohin soll sich dein Leben entwickeln? Eine ganz beliebte Frage bei solchen Personalentwicklungsgesprächen, habe ich mir sagen lassen, ist, wo sehen Sie sich in 2 Jahren oder wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Das trägt der psychologischen Erkenntnis Rechnung, dass wir uns in aller Regel auf das zubewegen, was wir sehen, was wir uns vorstellen, was wir vor Augen haben, dass es ein wesentlicher Teil ist, um uns zu bewegen. Und das passiert sowohl mit Dingen, die wir äußerlich vor Augen sehen. Mein Nachbar hat ein neues, schickes Auto. Aber genauso Dinge, die wir uns innerlich vorstellen, innere Bilder. Und diese Zielbilder locken uns in eine bestimmte Richtung. Ich möchte das jetzt anschaulich machen. Also einer von euch muss der Reiter sein, der andere das Ross. Der Reiter. Muss das so halten, dass das Ross nicht drankommt. Vielen Dank, das reicht schon. Ihr könnt euch einfach noch einen Moment dahinstellen, so als Standbild, mit der Karotte vor der Nase. Ist ja ein ganz beliebtes Bild, einem Esel oder einem Pferd eine Karotte vor die Nase zu halten. Und das schnappt immer danach und will das haben und geht deswegen in diese Richtung. Gerade der störrige Esel, der sich eigentlich gar nicht bewegen will, den kann man so gut locken, doch dahin zu laufen, wohin ich möchte. Und im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, eigentlich funktioniert alle Werbung genauso. Ich halte was vor die Nase und wedel ein bisschen rum, damit du sagst, das hätte ich doch auch gerne. Danach will ich auch schnappen. Und es ist dieser ganz psychologische Effekt, ich sehe etwas, es gefällt mir, ich will es haben. Kennt ihr, oder? Hätte ich es nicht gesehen, wäre dieses Bedürfnis nie entstanden. Verrückt, aber so ist es. Und das deckt nur, also das funktioniert rein psychologisch, aber es berührt sich mit einem sehr tiefen geistlichen Prinzip, dass wir eine Schau der Dinge brauchen, eine Vision brauchen, was Gott möchte, um uns in seine Richtung zu bewegen. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wenn keine Offenbarung, keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Denn es weiß nicht, in welche Richtung es sich eigentlich bewegen soll. Danke, ihr könnt euch wieder setzen. Ich halte meine Karotte selbst. Wenn keine Vision da ist, wenn ich nicht weiß, was ein Bild ist, auf das ich mich hinbewegen soll, was ich erkennen soll, ja, dann geht es in alle möglichen Richtungen. Aber es wird eben wild, wie so ein Baum, der nicht mehr beschnitten wird, wild in alle Richtungen wächst. Und es ist klar, die Anzahl der Früchte nimmt ab und irgendwann ist da eben nichts mehr zu finden. Wo eine geistliche Ausrichtung fehlt, im guten Fall treten wir auf der Stelle und im schlechten kommen wir vom rechten Weg ab. Gott hat Träume und Pläne für unser Leben. Von Anfang an hat er ein Zielbild dessen, wer wir sind und wie wir sind, wofür er uns gemacht hat. Das Problem ist jetzt für uns, diese Pläne existieren bei Gott in der unsichtbaren Welt. Und wir leben aber in der sichtbaren Welt und haben jeweils auch eigene Pläne und Träume und Vorstellungen, was passieren sollte, wie unser Leben verlaufen sollte, was wir uns wünschen und vorstellen. Oft gespeist durch äußere Dinge. Und es geht jetzt hier um eine doppelte Kunst, nämlich Gottes Vision zu empfangen, sie offenbart zu bekommen, sie zu erkennen, sie zu verfolgen, ihr nachzujagen zum Ersten. Ich bekomme es von Gott. Und zweitens, meine eigenen Pläne und Träume mit Gottes Vision in Einklang zu bringen oder sogar zur Deckung. Also erst muss ich es empfangen und dann muss es irgendwie mein Leben prägen und formen. Zwei Dinge. In dem Buch, das wir im Moment die Grundlage der Predigtreihe ist, von Joel Osteen. Er ist Amerikaner, Pastor der größten Gemeinde in Amerika überhaupt. Und er schreibt natürlich wie ein Amerikaner. Deswegen werden meine Predigten immer noch so ein bisschen die europäische, deutsche Sichtweise auch ergänzen. Ich werde euch sagen, warum wir das lesen, weil er Dinge nach vorne schiebt, in denen wir nicht so gut sind als Deutsche und Europäer. Deswegen ärgern wir uns auch drüber, wenn wir das lesen. Weil er eben Amerikaner ist und wie die Amis so sind, sie sind sehr gut darin, Dinge positiv zu sehen. Sie sind auch sehr gut darin, Dinge herunterzubrechen in handhabbare Konzepte. Worin sie nicht ganz so gut sind, was jetzt unsere Spezialität ist, ist der Problemhorizont zu erkennen. Und wir werden das hier etwas übereinanderlegen, wie so zwei Folien, und merken, das ergänzt sich eigentlich dann sehr gut. Also, wie kannst du Gottes Visionen für dich empfangen? Ich habe dir noch nie drüber nachgedacht. Wie können eigentlich Gottes Visionen, wie kann ich es erkennen? Es fängt immer an, erstens, indem ich bereit bin zu sagen, Herr, ich würde es gern wissen. Ich will zuhören. Was möchtest du denn für mein Leben? Was hast du für Pläne? Und zweitens gehört immer meine Haltung dazu. Denn was hat es für einen Zweck, wenn du Gottes Pläne wissen willst? Sagst, ich will es zwar wissen, aber ich werde es auf keinen Fall tun. Es gehört immer die Haltung dazu, Herr, zeig's mir, denn ich möchte in deiner Spur laufen. Ich möchte gern das tun, was du für mich vorgesehen hast. Wenn du es eh nicht willst, dann frag besser nicht nach. Denn es wird dich in Schwierigkeiten bringen. In aller Regel ist es so, dass das nicht so einfach übereinander zu legen ist mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Da gibt es Haken, da sind Dinge anders. Es kann unangenehm werden. Also die Frage setzt den Glauben voraus, Gott ist gut, er meint und macht es gut mit mir, er hat einen größeren Überblick als ich und ich vertraue ihm. Nur dann werde ich dem folgen, was ich erkenne. Ich empfange seine Offenbarung als eine gute Gabe. Dieses Hören und Empfangen ist oft ein Prozess. Wir stellen uns das ja mehr so vor, wir fragen und wir kriegen einen kompletten Download. So ist es aber ganz selten. Meistens ist es so, modern gesprochen, da fängt ein Chat an. Du lädst nicht die kompletten Informationen auf einmal runter, sondern du fragst etwas und Gott antwortet. Und du fragst wieder und er antwortet wieder. Und es entfaltet sich ein Bild, ein Prozess setzt ein, mehr so wie eine Rose, die sich langsam öffnet. Am Anfang siehst du nur wenige Blütenblätter und dann im Lauf der Zeit erst wird die Fülle sichtbar und erkennbar. Warum macht uns das Gott so? Er hilft uns, unser beschränktes Aufnahmevermögen. Er hilft uns und schützt uns, dass uns Dinge nicht überfordern. Er dosiert das fein und stimmt es ab auf das, was wir können und was dran ist in unserem Leben im Moment. Es bewahrt uns davor, einerseits uns zu überfordern und es bewahrt uns andererseits davor, überheblich zu werden. Ich habe das ja schon alles, ich weiß ja schon. Ich habe das schon mal erlebt. Manchmal ist das so, Menschen, die sehr prophetisch begabt sind, die sind immer in der Gefahr, sich für weiter und besser zu halten als andere. Und man sagen muss, nein, es ist nur deine Gabe, die der Herr dir gegeben hat. Und wahrscheinlich gibt es in deinem Leben andere Bereiche, wo gerade du die anderen brauchst und lernen musst. Also so steuert er es. Und Gott arbeitet gerne auf verschiedenen Ebenen mit uns. Also eine Offenbarung hat manchmal eine unterschiedliche Reichweite und zeitliche Dimension. Vielleicht offenbart er etwas für nächste Woche. Oder für die nächsten 2 Jahre. Manchmal bekommen wir aber auch etwas, was unser ganzes Leben grundlegend wird. Also es hat unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Auswirkungen auch. Manchmal bauen diese Dinge aufeinander auf. Manchmal sind es wie parallele Stränge, die dann nebeneinander treten und vielleicht erst sich in der Zukunft verflechten werden. Oft verstehen wir Dinge noch nicht in ihrer Fülle. Und Gott gebraucht Dinge. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich die Leitung einer Jungschau übernommen. Derjenige, der das vorher gemacht hat, hat er was anderes gemacht, so, und es gab keinen Gitarrenspieler mehr. Also war klar, ich muss Gitarre lernen, sonst können wir in der Jungschau nicht singen miteinander. Also habe ich verzweifelt 2-3 Griffe geübt, bis man 2-3 Lieder singen konnte. Wisst ihr, wie oft ich dem Herrn schon gedankt habe, dass ich damals in der Verlegenheit war, Gitarre lernen zu müssen? Wie oft spiele ich in der Gemeinde Gitarre? Das war doch damals mit 16 völlig außerhalb meines Horizonts. Aber der Herr wusste, wenn du vernünftig im Dienst sein sollst, in der Gemeinde, in kleinen Gruppen, und es soll da Lobpreis geben, dann brauchst du einen, der Gitarre spielen kann. Und so benutzt Gott oft Dinge, die er schon anlegt in uns und die sich dann entfalten und ganz andere Kraft entfalten in einer anderen Zeit. Zurück zu deinen eigenen Träumen. Musst du nun alles, was du dir selbst vorgestellt hast und gewünscht hast, begraben, loslassen? Nein, aber. Gott hat ja Dinge in dich hineingelegt, nicht zufällig, Begabungen, Neigungen, auch Wünsche. Und die speisen deine Träume. Also auch unsere natürlichen Wünsche und Träume sind teilweise von Gott inspiriert. Teilweise. Es kommt immer darauf an, was wir daraus machen, in welche Richtung wir schauen. Wir sind auch keine Marionetten oder Sklaven. Gott arbeitet gerne mit uns zusammen und er benutzt auch gerne das und mag es, wenn wir Dinge wünschen, wenn wir speziell sind, wenn wir Charakterköpfe sind. Das ist für ihn alles kein Problem. Er reagiert wie ein guter Vater, der gerne auf die Wünsche seiner Kinder eingeht. Kann ich also erwarten, dass alle meine Wünsche und Träume berücksichtigt werden? Nein. Sorry. Was dir nicht gut tut, wird er zurückhalten und bewahrt dich so davor. Was negativ und zerstörerisch ist für dich, für deinen Körper, für deine Familie, für die Gemeinschaft, in der du lebst, hält er ebenfalls zurück. Was nicht kompatibel ist mit seinen Plänen, hält er zurück oder ändert es ab oder erfüllt es ganz anders, als du es jemals erwartet hast, dass es kommen würde. Im Buch von Joel Osteen wird sehr anschaulich beschrieben, nimm etwas Anschauliches, ein Auto, ein Flugzeug, einen Backstein, eine Windel, für einen Traum, den du hast, deponier es an sichtbarer Stelle, denk so jederzeit dran, bete darüber. Ich blende hier nochmal kurz unseren Problemhorizont dazu. Wir sind immer in Gefahr mit unseren eigenen Träumen, wenn wir die so ganz nach vorne schieben, dass wir eigentlich dem Egoismus nur ein frommes Mäntelchen umhängen. Und eigentlich geht's im Grunde genommen nur um mich, um mich, um mich. Das, was ich gut finde, das, was ich möchte, das, was ich brauche. Das ist nicht damit gemeint. Wenn es mir nur darum geht, es ist mir bequem, es ist mir angenehm, es ist das, was ich liebe, es ist das, was für mich ganz toll ist, und dann so zu tun, als seien das Gottes Pläne, das ist zu kurz gesprungen. Ich habe da etwas ganz anderes gelernt in meinem geistlichen Leben, wie das mit unseren Träumen funktioniert. Ich habe euch so ein paar Bilder gemalt. Meine Erfahrung mit Träumen ist es geht darum, erst einmal meine Träume niederzulegen. Sie Gott hinzulegen, auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, hier sind meine Träume. Ich gebe sie dir. Mein Traummann, meine Traumfrau, meinen Traumberuf, meinen Traumkontostand. Ja, ihr wisst, ihr kennt all diese Dinge, von denen wir träumen. Und sie niederzulegen und zu sagen, Herr, ich gebe es dir. Ich vertraue dir, nimm du es und gib mir nur das zurück, was für mich gut ist und was zu deinen Plänen passt. So ist ein geistlicher Weg, ein Umgang mit unseren eigenen Dingen. Wisst ihr, ich habe das schon ein, zwei Mal in der Predigt erzählt. Als Jugendlicher habe ich völlig selbstverständlich erwartet, dass ich, wenn ich einmal erwachsen bin, in einem eigenen Haus leben werde. In meiner Familie hatten alle ein eigenes Haus. Wir wohnten auf dem Land. Es war unvorstellbar. Also in der Wohnung wohnten nur andere Menschen. Aber nicht wir. Auch nicht die Freunde meiner Eltern, auch nicht Bekannte meiner Eltern, niemand. Auch nicht die Eltern meiner Freunde, niemand. Also es musste eine Lebenskatastrophe eingetreten sein, um in der Wohnung zu wohnen. Aber im Normalfall geschah das nicht. Ja, und dann wollte Gott von mir, dass ich Pfarrer werde. Ich habe das nicht direkt gerafft, dass das ja auch heißt, kein eigenes Haus, sondern du wirst nicht selbstbestimmt leben, sondern in einem Pfarrhaus, das andere gebaut, geplant haben und es eben so ist, wie es ist. Ich habe das dann schmerzlich realisiert. Mit 19 habe ich angefangen zu studieren. Die Jahre im Pfarrhaus auf dem Boxberg, da waren wir schon hier in Heidelberg, waren besonders bitter. Ein kalter Betonkasten, der 8 Jahre vorher leer gestanden hatte. Das Dach undicht, Schimmel unterm Flachdach in verschiedenen Räumen. Am Ende der Zeit dort stellte sich raus, alles erstmalig ausgetestet, die Hosanna-Gemeinde, so wie sie ist, ich habe keine Residenzpflicht und muss nicht im Pfarrhaus wohnen. 20 Jahre nach dem Beginn meines Studiums sind wir aus dem Pfarrhaus ausgezogen. Und diesen Traum, den ich 20 Jahre vorher auf den Altar gelegt hatte und der weg war, hat Gott zurückgeschenkt. Und gesagt, okay, ihr könnt da raus, du kannst Pfarrer sein und du kannst trotzdem in einem eigenen Haus wohnen. Ich habe nicht damit gerechnet mehr. Und dann hat Gott es ganz überraschend gesagt, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Irgendwie hatte ich diese Lektion wohl gelernt, es loszulassen und abzugeben. Ein letzter Einschub hier. Die Vision von Gott bezieht sich nicht nur auf speziell geistliche Dinge und Berufe. Das ist ja immer die Gefahr, wenn da immer ein Pfarrer spricht. Dann denken, ja, der ist ja auch Pfarrer, macht ja ständig solche Sachen. Das war eine gute Erkenntnis von Martin Luther, dass er sagte, nein, jeder Christ ist berufen, Gott zu dienen an der Stelle, wo Gott ihn hingestellt hat. Er sagt, jeder hat eine Berufung und was weltlich erscheint, ist immer auch geistlich. Wir sind gut darin, das aufzuspalten und zu sagen, das ist das eine und das ist das andere, aber das stimmt nicht. Und so ist überhaupt das deutsche Wort Beruf entstanden, das gab es nämlich vorher nicht, indem Luther sagte, jede Arbeit ist eine Berufung und daraus hat er das kurze Wort dann Beruf gemacht. Es ist der Platz, wo Gott uns hinstellt und wo wir ihm dienen sollen. Und eine Vision bezieht sich nicht nur auf einen speziellen geistlichen Beruf. Das kann genauso ein guter Lehrer sein, ein erfolgreicher Geschäftsmann, in Klammer gesagt manchmal auch ein nicht erfolgreicher Geschäftsmann. Die Wege des Herrn sind manchmal nicht so leicht zu verstehen. Eine hingebungsvolle Mutter, ein korrekter Sachbearbeiter oder Beamter, eine freundliche Verkäuferin und. Wenn du deine Vision klar hast, dann fang an zu beten, danke, Herr, dass du meine Träume erfüllen wirst. Danke, Herr, dass ich all das schaffen werde, wozu du mich geschaffen hast. Du mich. Ich mit dir. Nicht nur ich. Also jetzt nach all diesen europäischen Differenzierungen und Beschreibungen des Problemhorizontes wenden wir uns ganz wieder Joel Osteen zu. Wie gesagt, die Kunst unserer amerikanischen Freunde ist es, positiv zu denken. Und das ist etwas, was wir wirklich von ihnen lernen können. Du bewegst dich auf das zu, was du dir anschaust, innerlich oder äußerlich. Und wenn es unmöglich ausschaut für dich, zu hoch, kann Gott es doch plötzlich schaffen. Er kann Dinge in Gestalt annehmen lassen, die unmöglich scheinen. Eine Wohnung in Heidelberg, im richtigen Stadtteil, bezahlbar, groß genug, um mit den Kindern da zu wohnen. Das, was unmöglich scheint, kann der Herr möglich machen. Hör nicht auf zu glauben und zu vertrauen. Wir bewegen uns auf das zu, was wir im Blick haben. Worauf ist dein Blick gerichtet? Was inspiriert dich? Was hast du im Blick, das deinen Glauben befeuert? Jetzt kann man ja auf Nummer sicher gehen. Auch das ist eine gute europäische Eigenschaft, deutsche Eigenschaft, sicher die Sache ab. Und man kann ja immer seine Vision absichern, indem man sie so klein macht, dass man es auf jeden Fall hinkriegen wird. Das bewahrt mich vor Enttäuschung und ich weiß sicher, das wird klappen. Aber das ist nicht das, was Gott meint. Kleine Visionen bringen Gott nicht in Verlegenheit, sondern Gott will es, dass wir kühn glauben, dass wir einen großen Blick haben. Wisst ihr, wenn Heidi und Dieter nur geglaubt hätten zu sagen, wir werden einen Hauskreis haben, dann wären wir heute nicht hier zusammen. Das Gegenteil ist der Fall, wenn wir daran glauben, dass Gott große Dinge verwirklichen will. Wenn wir daran glauben, auf eine neue Ebene zu kommen. Gott will etwas Neues tun in meiner Familie. Das gefällt Gott. Fang an, dich in deinen Visionen von deinen menschlichen Begrenzungen zu lösen. Ich sehe keine Möglichkeit, aber ich weiß, der Herr kann das tun, was unmöglich ist. Er kann eingreifen. Stell dir vor, ich weiß, manche von euch hängen da seit vielen Jahren dran und leiden darunter. Stell dir vor, du fängst neu an zu glauben, meine ganze Familie wird dem Herrn dienen und nachfolgen. Amen. Und wer seine eigene Familie kennt, wird sagen, niemals. Nein, schau nicht auf das niemals. Schau in die andere Richtung. Fang an, das auszusprechen, das auszubeten. Meine ganze Familie wird dem Herrn dienen. Danke, Herr, dass ich es noch erleben werde. Es spielt keine Rolle, wie die natürliche Situation aussieht. Wir stecken darin, aber Gott ist ja anders. Er ist übernatürlich. Er ist nicht durch unsere Ressourcen begrenzt. Unser Umfeld, unsere Bildung, unsere Nationalität. All das begrenzt ihn nicht. Wenn wir eine große Vision haben, dann wird Gott nicht nur das tun, wovon wir träumen, er wird sogar mehr tun, häufig, als wir erbitten und uns vorstellen können. Es war im Jahreswechsel 98-99, dass ich auf einer Konferenz war und in der Kleingruppe morgens, also tausend von Leuten, aber morgens so eine Kleingruppe mit 8 Leuten, ging es um die Frage an einem Morgen, was ist deine Vision, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? Ich habe mich fast gar nicht getraut, das auszusprechen, aber es waren ja alles Fremde. Also die kannte ich nicht so genau, die sah ich nicht wieder. Also habe ich Mut gehabt und gesagt, also wisst ihr, meine Vision ist, ich studiere Theologie, ich werde Pfarrer, ich bin fast fertig jetzt. Meine Vision ist, ich werde einmal Pfarrer einer lebendigen Gemeinde sein, wo 3000 Leute zum Gottesdienst kommen. So eine Gemeinde gibt es ja in Deutschland fast gar nicht. 1 oder 2 Mal. Und die anderen sagten, prima, das ist ja eine tolle Vision, die der Herr dir ans Herz gelegt hat. Ich sagte, ja, aber. Und die sagten, nein, kein Aber, halt das fest. Und dann war ich erst Vikar und Pfarrer zur Anstellung und dann kam ich zu Hosanna 2006. Schöner Eröffnungsgottesdienst. Und so im normalen Sonntagsgottesdienst waren wir dann 30 Erwachsene. Wie viel Mal muss das werden, damit es auf 3000 kommt? Leider nicht nur 10 Mal. Das könnte man ja in kleine Schritte unterteilen und sagen, naja, du hast jetzt 30, 40 Jahre Dienstzeit vor dir. Wenn wir uns verzehnfachen wollen, wie viel muss das pro Jahr sein? Aber da sind wir immer noch nicht bei 3000. Und ich wusste von Anfang an, wenn das werden soll, Herr, das werde nicht ich schaffen. Ich weiß unmöglich, wie das funktionieren soll. Wenn es von dir ist, wirst du es tun. Ich will mich einsetzen, ich will glauben und ich will beten, aber ich weiß genau, ich kann es nicht schaffen. Aber Gott schenkt oft mehr, als wir uns vorstellen, als wir überhaupt nur bitten und aussprechen. Halt deinen Traum im Blick, und lass nicht zu, dass er dir ausgeredet wird von anderen. Menschen wollen uns oft gerne helfen, wenn unsere Träume nicht vorangehen. Und sagen, ah, ist nicht so schlimm, lass das bleiben. Irgendwie haben sie das Bedürfnis, uns zu helfen. Unsere Familie, der Arzt, der Lehrer, egal wer. Aber lass dir nicht ausreden, dass du mit deinem Leben Gott Ehre geben willst, dein Bestes geben willst. Und Gott wird das oft noch übertreffen. Wisst ihr, als wir das Haus geplant haben, wo wir heute wohnen, da hatten wir ein Kind. Wir haben schon 5 Jahre damals auf ein zweites gewartet. Und die Botschaft der Ärzte war, es ist nicht klar, ob ihr überhaupt noch ein weiteres Kind haben werdet. Jetzt war es dran, das Haus zu planen. Kleiner oder größer? Gibt es da noch ein Kind oder gibt es keins? Also haben wir uns entschieden und gesagt, nein, wir planen auf jeden Fall mit 2 Kinderzimmern. Und weil wir glauben hatten, haben wir gesagt, und wir machen einen Raum so, dass man noch eine Wand einziehen kann, falls man ein 3. Kinderzimmer braucht. Wir müssen jetzt umbauen. Und es war nicht klar, ob es überhaupt ein 2. Kind gibt. Und der Arzt sagte, seien Sie dankbar, dass Sie schon mal ein Kind haben. Gott übertrifft manchmal das, und es war wirklich nicht meine Vorstellung und Erwartung, dass wir jemals 4 Kinder haben würden. Wenn du deine Träume aus eigener Kraft mit deinen Talenten, Fähigkeiten und Ressourcen erfüllen kannst, dann ist dein Traum zu klein. Dann brauchst du nämlich Gott gar nicht. Um kleine Träume zu erfüllen, brauchst du nur eine Gruppe von begabten Menschen, die etwas machen. Hab einen großen Glauben. Amen. Ohne Vision wird das Beste, was Gott geplant hat, das wirst du nicht sehen. Es wird sich nicht verwirklichen. Du wirst nicht der Gewinner sein, der du nach Gottes Willen sein kannst und sein sollst. Du verpasst Möglichkeiten, die im Himmel für dich vorbereitet liegen. Es ist so, als hättest du einen Lottoschein ausgefüllt, ihn abgegeben, bezahlt und gewonnen und würdest ihn niemals einlösen. Schön, dass du gewonnen hast. Aber es liegt bereit. Es liegen Möglichkeiten für uns bereit im Himmel. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Dinge manchmal sehr unwahrscheinlich und beinahe unerreichbar aussehen. Doch sag nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn du sagst, dann sag, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß, der Herr kann. Denn wenn wir anfangen, negativ zu denken, was machen wir damit? Wir fangen an damit, die Möglichkeiten zu begrenzen. Wir setzen wie einen Zaun und indem wir unsere Vorstellung begrenzen, engen wir unsere Sichtweise ein und Dinge passieren dann auch nicht. Lass nicht zu, dass negative Bilder sich in deine Vorstellung drängen. Wir kennen das wieder, es ist ein psychologischer Effekt, aber es ist auch ein geistlicher Effekt dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich denke negativ, also passiert mir Negatives. Ich kann mir vorstellen, wie sich deine Träume erfüllen. Nicht, weil ich dich so gut kenne, sondern weil ich unseren Herrn kenne. Amen. Versöhnung in deiner Familie, wo seit vielen Jahren Streit ist. Vielleicht seit Jahrzehnten, vielleicht seit Generationen. Vergebung, wo Schlimmes passiert ist. Dass Menschen gläubig werden, die ein Leben lang so abgelehnt und hart dagegen sind. Du immer schon ein Leben lang knapp warst mit dem Geld, das Überfluss und Lockerheit einzieht. Gott kann all das auf jeder Ebene bewirken. Es dauert manchmal, aber er tut es. Es kann vorkommen, ich weiß, in der Gemeinde ist das gar nicht so einfach zu sagen, aber es kann manchmal vorkommen, dass deine eigene Familie dich am wenigsten ermutigt. Denn die kennen dich so gut. Die sind so knallhart realistisch. Wenn du die anderen in deiner Familie so ganz realistisch siehst und derjenige will im Glauben vorangehen, sei etwas gnädig mit ihm. Beiß dir vielleicht auf die Lippen. Bete für ihn. Und wenn der Herr das ändern will, dann wird er das auch ändern, ohne dass du den Eimer Kaltwasser drüber schüttest. Es ist oft viel besser, zu warten und zu beten, bis derjenige aus der Familie kommt und fragt. Hör auf das, was Gott dir sagt und nicht auf das, was die anderen sagen. Die meisten Menschen versuchen uns unsere Träume auszureden. Nochmal ein kleiner Einschub aus unserer deutschen Sichtweise. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass du deinen gesunden Menschenverstand ausschalten sollst. Denn auch der ist dir von Gott geschenkt. Und es gibt manchmal dieses charismatisch Übersteigerte. Da hat mir jemand was gesagt, was ich sowieso schon immer wollte. Das ist jetzt die Stimme des Herrn und deswegen wird es auch auf jeden Fall passieren. Es hat, also die besten Charismatiker sind die, die trotzdem nüchtern sind. Und das immer auch noch mit einer gewissen Distanz betrachten oder auch zu sagen, naja, da brauchst du vielleicht noch eine zweite und dritte unabhängige Bestätigung, die von nichts eine Ahnung haben. Und es sollte auch noch treffend sein und nicht nur so wolkig. Es wird etwas in deinem Leben passieren. Herzlichen Glückwunsch. Das tut's jeden Tag. Es muss dann schon spezifisch sein. Du sitzt im TGV nach Paris und diese grauhaarige Dame setzt sich zu dir mit ihrer grünen Bluse. Und überraschend wird sie eine Zeitung rausnehmen und du liest auf der Rückseite und es wird genau passen. Ihr versteht, was ich meine mit spezifisch. Wo es klar wird, das ist jetzt nicht Zufall, sondern das ist genau gesprochen. Wenn du deinen Traum im Auge behältst, wird Glaube freigesetzt. Und die Bibel benutzt nicht ohne Grund hier eine scharfe Sprache, dass ein Volk ohne Vision umkommt. Ohne Vision sterben unsere Träume. Und wir werden nicht sehen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wir werden an den unglaublichen Dingen vorbeigehen, die Gott für uns möchte. Nochmal ganz praktisch für uns, wir haben eine Gemeindevision. Wir wollen eine leidenschaftlich liebende, heilende, anbetende, charismatische Gemeinde sein, Jesu Christi sein. Für euch noch einmal, das ist eine Vision, eine Schau dessen, wie es werden soll. Es ist nicht die Realität. Manchmal sagen Menschen mir, ja, wenn wir doch eine leidenschaftlich liebende Gemeinde sind, sage ich, hallo, es ist die Vision. Es ist das, wo wir hinwollen. Es ist nicht noch nicht der Himmel, wo wir schon sind. Wenn wir schon da wären, bräuchten wir keine Vision mehr. Es ist das Zielbild, auf das wir uns zubewegen wollen, an dem wir arbeiten wollen, für das wir beten wollen. Und wir wissen genau, leidenschaftliche Gemeinde liegt außerhalb unserer persönlichen Verfügung. Wenn der Heilige Geist es nicht wirkt unter uns, werden wir es niemals einen Schritt uns darauf zubewegen. Weil wir sind leider alle so kleine Egoisten. Manche auch große. Leidenschaftlich lieben, das ist passiert, wenn Jesus es tut. Wir wollen uns darauf hinzubewegen, auf diese Vision, indem wir uns immer wieder vor Augen halten, einzeln und gemeinsam. Behalte auch du deine wichtigen Visionen im Auge. Dann kannst du es mit Gott zusammen schaffen. Und Gott hilft uns dabei. Denk doch an den Abraham, der war ein alter Mann von 80 Jahren und Gott sagt, oh, du wirst ein großes Volk hinter dir haben, alles deine Nachkommen. Und der einzige einsame Sohn fehlt. Und dann gibt Gott ihm das und sagt, ja, ich helfe dir. Guck die Sterne am Nachthimmel an, tausende von Sternen. Guck den Sand am Strand an, oh, wie viele Sandkörner. Und der Abraham musste wirklich lange warten. Und er war schon sehr alt. Und er konnte jeden Tag denken, nein, die Sterne, nein, der Sand. Der Herr ist treu, er steht zu mir. Und so brauchen wir auch oft solche Erinnerungshilfen, solche Stützen, die uns helfen, unsere Visionen und Träume nicht zu verlieren, nicht fallen zu lassen, dass sie nicht einfach enden, dass es uns immer wieder motiviert, dass wir immer wieder dran denken, ah, die Sandkörner, jawohl, es wird passieren. Es steht noch aus, aber Gott wird eingreifen. Und Gott sagt dem Abraham, wenn du die Sterne sehen kannst, dann kann ich es auch tun. Wenn du eine Vision hast, kann ich den Weg bahnen. Ich kann neue Türen öffnen. Ich kann die richtigen Menschen und Gelegenheit schenken. Ich kann dir die finanziellen Mittel geben. Ich kann die Ketten brechen. Ein Beispiel noch aus dem Buch. Konrad Hilton, in den 30er Jahren, junger Mann, gerade am Ende der Weltwirtschaftskrise, und er sieht ein Foto des berühmtesten Hotels der Welt, Waldorf Astoria in New York. Und Gott legt einen Traum in sein Herz und spricht zu ihm und sagt, du wirst eines Tages der Besitzer von diesem Hotel sein. Er hat keinen Heller. Aber er hält es in seinem Herzen. Er schneidet dieses Bild aus und viele Jahre liegt es unter der Glasplatte seines Schreibtischs. Und jeden Tag denkt er, der Herr hat gesagt, eines Tages werde ich dieses Hotel besitzen. Tatsächlich kommt es so. Er ist ein kluger Mann, er erzählt niemand davon. Er posaunt nicht heraus, ich werde das Waldorf Astoria besitzen. Es ist für ihn, in seinem Herzen, nährt er die Vision und hält das Feuer am Leben. Und so passiert es dann eines Tages. Liebe Freunde, du bewegst dich auf das zu, was du im Auge hast. Wenn es unmöglich ist, wenn es zu hoch scheint, dann wird Gott plötzlich Dinge verändern. Türen öffnen, Möglichkeiten schaffen, Dinge ausräumen. Hör nicht auf zu glauben. Ich glaube fest daran, dass Gott alles, was er an Träumen in unser Herz hineinlegt, auch verwirklichen kann und will. Ganz zum Schluss, hier ist nochmal die Karotte. In klein und in groß. Lass nicht zu, dass die Werbung dir die Karotte vor die Nase hält, sondern binde dir die Karotten des Reiches Gottes vor die Nase. Da will ich hin. Dem will ich hinterher. Da schnappe ich danach. Das ist das, wonach ich mich ausstrecke. Amen.